Peter Barth zu einem Thema, was viele bewegt, wie man bessere Höhendaten unter Zuhilfenahme von der OSM-Community bekommen könnte und was für Möglichkeiten es da gibt. Ja, Peter.
Gut, fange ich mal an. Erst nochmal kurzer Überblick. Höhenmodell, ich habe ja da geschrieben, Do-It-Yourself-DEM. DEM für Digital Elevation Model, was typischerweise in zwei Sachen unterschieden wird. Das Terrain Model für die Erdoberfläche sozusagen und das Surface Model, wo ich dann eben auch die Höhe von Bäumen habe oder ähnliches. Aber erstmal, was ist denn überhaupt Höhe? Ganz einfach, das ist der lotrechte Abstand zur Referenz Null. Kommt die nächste Frage, was ist die Referenz Null? Also was ist 0 Meter hoch? Auch ganz einfach, man schaut ins Wiki, man schaut ins Forum oder auf die Mailingliste, da bekommt man ganz klare Antworten. Es ist ungefähr so, 10 Leute diskutieren mit, man bekommt 20 Meinungen dazu, was die Null ist, vor allem was es zu heißen hat, wenn ich Elevation in OpenStreetMap tagge. Das Ganze wurde auch mehrfach neu definiert. Der einfachste Ansatz wäre mal, ich habe eine Kugel, darauf sage ich alles, was über dieser Kugel ist, das ist dann meine Höhe. Unten sieht man übrigens die Australier, stehen auf dem Kopf. Das ist aber nicht ganz realistisch, Erde dreht sich, das ist keine Kugel, deshalb ist es sinnvoller, daraus ein Ellipsoid zu machen, also eine Ellipse. Da gibt es zig verschiedene Standards oder Definitionen, wie dieser Ellipsoid ausschaut. Relativ bekannt ist WGS84, weil er im GPS verwendet wird und die Höhe angibt. Noch besser ist, wenn ich die Höhe angebe, ich mache das mit einem Geoid, gibt es sehr genaue Vermessungen, habe ich mir das Bild von der NASA genommen, die das mal vermessen haben und sagen, wo ist quasi diese Nullfläche und versucht haben, die genau zu vermessen. Das Aktuelle dazu ist das EGM 96, was da vermessen worden ist und hochgenau ist. Muss man vielleicht dazu sagen, wenn ich jetzt ein GPS-Gerät nehme, dann kann es sein, dass mir das die Höheninformation in WGS 84 über den Ellipsoid gibt. Manche GPS-Geräte haben aber auch so gewisse Geoid-Informationen beinhaltet in so einer Tabelle und geben mir dann die Höhe über diesen Geoid wieder. Und weil das teilweise unpraktisch ist, dass ich in Bayern eine andere Nullhöhe hätte als wie in Berlin, gibt es noch so nationale Referenzpunkte, die dann zum Beispiel für ganz Deutschland gelten. Das ist das deutsche Haupthöhennetz, da gibt es auch sehr viele verschiedene Definitionen. Es gab dann nach der Wiedervereinigung nochmal ein gemeinsames Höhenmodell, das ist von 1992, es gibt ein europäisches. Auch hier, also alles nicht so einfach, weil es sehr viele Definitionen von der Null gibt. Im Sprachgebrauch sagt man aber trotzdem über den Meeresspiegel und in Deutschland ist es im Endeffekt auch ein bisschen so, der Pegelpunkt ist im Endeffekt Amsterdam. Gibt aber auch hier einige Abweichungen der europäischen Systeme. Besonders herausstechend tut zum Beispiel Belgien mit 230 Zentimeter. Ist aber in jedem Land im Endeffekt diese Null nochmal ein bisschen anders definiert. Ganz witzig ist auch die Schweiz mit 32 Zentimeter. Da gab es ja vor einigen Jahren so einen Fall Brückenbau zwischen Deutschland und Schweiz, wo sie das Vorzeichen vertauscht haben. Sie haben zwar dran gedacht, dass die Null unterschiedlich ist, haben das Vorzeichen vertauscht und wären dann erstmal sehr unterschiedlich rausgekommen, haben es aber während dem Bau noch bemerkt, weil sie von zwei Seiten angefangen haben. Was sind so typische Datenquellen, die es bisher gibt für die Höhendaten? Das ist GTOPO 30, weltweite Abdeckung mit 30 Bogensekunden Auflösung. Sehr bekannt auch die SRTM und die ASTER-Daten. Die SRTM-Daten sind jetzt mittlerweile in einer Bogensekunde Auflösung vorhanden, also das entspricht ungefähr 30 Meter Auflösung. Aber sie sind halt in der Höheninformation trotzdem auch noch relativ ungenau. Des Weiteren gibt es dann noch die nationalen Modelle, also in den Landesvermessungsämtern zum Beispiel bekommt man an sich sehr genaue und hoch aufgelöste Daten, aber eben nicht frei. In den USA ist das ein bisschen anders. Da gibt es freie, aber auch nicht flächendeckend, sondern für einzelne Bundesstaaten. Und in vielen Ländern, also zum Beispiel komplett Dänemark, Teile der Schweiz, gibt es LIDAR-Daten, die auch dann darauf basierend Höhenmodelle anbieten, die sehr, sehr gut hoch aufgelöst und genau sind. Gibt es aber auch wieder nicht in Deutschland oder zumindest nicht frei. Und noch erwähnenswert ist, das sind die beiden Satelliten TandemX und TerraSAR-X, die auch eine relativ genaue Vermessung gemacht haben, war kürzlich in der Presse, war ein deutsches Forschungsprojekt und die Daten dürfen aber nur zur Forschung verwendet werden, wollen ja jetzt von der Bundeswehr die Daten gerne benutzen und müssen jetzt die Daten, die aus dem Projekt rausgekommen sind, nochmal abkaufen von dem Projekt, das sie vorher finanziert haben. Soll im Übrigen für die weltweite Abdeckung 500 Millionen kosten. Was kann ich denn jetzt mit diesen Höhendaten Tolles machen? Also ich habe zum einen mal die Bildchen genannt vom Christoph, die schönen Renderings. Ich habe mir da zwei Stück rausgesucht, die unter Creative Commons Lizenz stehen. Die kann man sich aber auch von einem beliebigen Punkt der Erde beim Christoph kaufen, und zwar in einer wunderschönen Druckauflösung, dass ich die auch mit DIN A0 noch schön drucken kann. Dann ist es zum Beispiel auch für Elektromobilität recht interessant, was ja zurzeit recht gehypt wird. Wenn ich jetzt mit meinem Elektrofahrzeug rumfahre, dann mag das vielleicht 100 Kilometer weit kommen, aber das macht natürlich einen Unterschied, ob ich einen Berg hochfahre oder geradeaus fahre. Das Gleiche gilt für Elektrofahrrad, Elektroroller und so weiter. Es macht einen Unterschied, ob die Landschaft bergig ist oder ob es nicht ist. Das heißt, in solchen Streckenberechnungen wäre es durchaus interessant, ein Höhenmodell mitzuverwenden. Das Weitere ist dann Fahrradrouting oder Rollstuhlrouting. Im Rollstuhl muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht so viel Steigungen habe. Beim Fahrradfahren vielleicht umgekehrt, wenn man jetzt dann älteren Semesters ist, bitte nur bergab oder flach. Und wenn ich dann eher auf sportlich, bitte möglichst viel Berge drin, damit ich trainieren kann oder sowas in der Richtung. Dann das, woher es wahrscheinlich die meisten jetzt aus dem OpenStreetMap-Bereich kennen, für topologische Karten, dass ich Höhenlinien einzeichne oder dass ich eine Schummerung in das Bild einzeichne. Und der Grund, warum es mich persönlich interessiert, ist OSM2World, das Projekt von Tobias. Und mich persönlich nervt es immer, wenn man sich das hier mal anschaut. Das ist unser Unigelände und da geht hier in der Mitte so eine kleine Brücke drüber. Da unten drunter ist ein Krater sozusagen. Ich habe vorne zum Inn hin habe ich einen Hügel und das fehlt einfach alles, weil das in den SRTM-Daten, die wir da verwenden, nicht aufgelöst ist. Und ich hätte einfach gern ein wesentlich genaueres Modell, um da diese Renderings schöner darstellen zu können. Also das ist meine persönliche Motivation dahinter. Zu den Messmethoden. Das Einfachste ist mal erst, oder das Naheliegendste, GPS-Gerät zu benutzen. Habe ich aber das Problem, das ist sehr ungenau, vor allem auch in der Höhenauflösung. Das könnte ich zwar mit einem RTK-DGPS oder sowas lösen, aber der durchschnittliche Mapper hat halt nicht mal 50.000 Euro zur Verfügung, um sich sowas zu kaufen. Deshalb eher unpraktikabel. Barometer gibt es nicht nur in analog, sondern auch in digital. Ist relativ Genauigkeit gut. Die Absolutgenauigkeit ist erstmal sehr ungenau. Was heißt das? Wenn ich eine Referenzstation habe, das Wetter weiß, die Temperatur weiß, dann gibt es da durchaus Formeln, die mir eine sehr genaue Vermessung erlauben. Aber diese Informationen habe ich typischerweise nicht direkt vorliegen. Da gibt es auch auf der Seite opendem.info vom Martin recht nette Untersuchung, wo er versucht, so mit der Open Weather API das Wetter in der Umgebung sich geben zu lassen und daraus dann diese Werte zu verbessern vom Barometer und daraus die Höhe zu berechnen. Das funktioniert relativ gut, aber ich persönlich finde es noch viel zu ungenau. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, Trigonometrie mit so einem Nivelliergerät oder ich mache das mit dem Echolot, wenn ich jetzt bei der Seefahrt bin, Laufzeitmessungen, fotogrammetrisch oder graphimetrisch. Ist jetzt alles eher unpraktikabel für den Durchschnittsmapper. Deshalb vielleicht nochmal kurze Rückerinnerung an die luftbildlosen Zeiten. Das war eigentlich das, wie ich draufgekommen bin. Da war es so, man hatte eigentlich immer schlechtes GPS, man ist rumgelaufen, hat sich die Wegpunkte gesetzt, gesagt, hier ist eine Kirche, hier ist eine Straße, was auch immer. Trotz der Ungenauigkeit habe ich aber so eine topologische Information, X neben Y. Ich weiß, die Kirche ist rechts von der Straße oder zwischen der Kirche und der Straße ist ein McDonald's. Also selbst wenn das GPS sehr ungenau ist, ich kann trotzdem sagen, das stimmt so eigentlich nicht, sondern das muss hier rechts nebendran sein und kann das damit nochmal korrigieren. Bei der Höheninformation ist es erstmal nicht ersichtlich, was ist höher als das andere, aber die Höhenänderung ist einfach feststellbar. Ich weiß zu jedem Zeitpunkt, hier geht's einen Berg hoch oder hier geht's einen Berg runter. Legen Kugel hin, wohin rollt sie, weiß ich, da geht's runter. Um das nochmal auf die Barometerwerte zu übertragen, deren Absolutwert ist eben relativ ungenau, also auf die Höhe bezogen, aber die Höhendifferenz zwischen zwei Messungen ist genau und das Teil, also so ein Barometer, ist in relativ vielen Smartphones verbaut, also zum Beispiel in allen Google Nexus Phones findet man im Endeffekt einen Barometer drin, der digital ausgelesen werden kann. Hat mich jemand im Forum darauf hingewiesen und deshalb habe ich das Ganze eigentlich auch mal ausprobiert und habe mir so eine kleine Android-App geschrieben, die wirklich hässlich ist, aber das Notwendige macht. Es lockt mir GPS-Position und den Barometerwert, um die Daten zu sammeln. Da hat netterweise ein Arbeitskollege von mir, der in Deckendorf arbeitet und mit mir in Passau in Deckendorf wohnt und mit mir in Passau arbeitet, seine Arbeitsstrecke täglich mitgelockt für mich. Und ich wollte eigentlich das Straßennetz in Passau noch erfassen, bin da zur Post gegangen, habe gefragt, wollt ihr mir nicht mal das Handy mitnehmen, ja, dürfen sie aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht und so. Hab dann einen Pizzalieferservice gefunden, der hat das gemacht, hat drei Handys mit rumgeschleppt. Das Problem ist nur, man glaubt gar nicht, wie wenig Leute oder dass es immer die gleichen Leute sind, die diese Pizza bestellen, so dass man eigentlich keine sonderlich gute Abdeckung bekommt. Weitere Möglichkeit war dann noch in Au, meiner ursprünglichen Heimatdorf, da habe ich auch noch gesammelt. Habe ich allerdings meine Frau etwas verrückt gemacht, weil es dann immer so, wir müssen jetzt da und da hinfahren und dann sind wir halt immer zig Umwege gefahren, damit wir jede Straße mal nach Möglichkeit abgefahren sind. Um jetzt mal auf dem Beispiel Deckendorf-Passau zu bleiben, wo ich am meisten Logdaten eigentlich habe, schaut das Ganze so aus, habe einen Textfile mit den Logdaten und wenn ich das Ganze einfach mal plotte, sieht man schon, sind von der absoluten Wert her sehr genau, ungenau, aber der Verlauf ist immer eigentlich der gleiche. Also ich erkenne, obwohl ich nur Punkte einzeichne, ganz klar, welche Fahrt zu welcher gehört. Und wenn ich mir das statistisch mal anschaue, ist dieser Minimalwert, also 255 Meter bis 459 Meter als Maximalwert, hat eine Streuung, also eine Standardabweichung von 61 Metern. Ziemlich viel, aber die Differenz von jeder Fahrt hat nur Abweichung von 3,8 Meter. Und das heißt, also wenn man jetzt Statistik das anschaut, heißt es, dass unter 0,5% der Fahrten haben wir überhaupt nur Abweichungen von 5%. Darauf basierend habe ich jetzt versucht, eben meine eigenen Höhenwerte zu berechnen. Ich zeige das jetzt nur anhand der eindimensionalen Strecke von Deckendorf-Passau. Und zwar suche ich da einen Höhenverlauf h von x, also die Höhe zu jedem Punkt. Und das x ist eben x an der Stelle 0 ist sozusagen Deckendorf und x an der Stelle 43 oder 45 Kilometer oder was ist dann Passau. Und entlang dieser Strecke, das ist eine Autobahnstrecke, den Höhenverlauf zu berechnen. Gegeben habe ich dafür zwei Sachen. Ich habe einmal noch die Referenzhöhe r von x, zum Beispiel die SRTM-Werte benutzt. Da habe ich natürlich versucht, möglichst wenig zu verwenden. Und das zweite ist die Luftdruckänderung l von x. Und das mache ich so, indem ich an zwei aufeinanderfolgenden Punkten den Barometerwert berechne, mir anschaue und von diesem Barometerwert die ungefähre Höhe berechne. Die ist natürlich relativ falsch, aber das ist mir wurscht, weil ich nehme einfach die Differenz von dem einen zu dem anderen Höhenwert und habe damit eine Höhendifferenz. Ich habe die GPS-Position und weiß damit, so und so viel Meter bin ich zurück, habe ich zurückgelegt. Und das führt dazu, dass ich im Endeffekt eine Ableitung von diesem Höhenverlauf bekomme, also h' von x entspricht diesem l von x. Da kann ich mir auch eine mögliche Lösung daraus generieren, indem ich sage, diese Differenzen, also vor allem diese Ableitung h' von x minus l von x, soll möglichst gering sein. Das Ganze ist ein klassisches Minimierungsproblem, bekannt als Methode der kleinsten Quadrate, ist von Gauss erfunden oder die Lösung dazu gefunden worden. Und wenn ich dann Vektorraum habe, dann kann ich das mit so Standardverfahren wie QR-Zerlegung oder Householder-Givens-Transformation ganz einfach lösen. Und das Ganze klappt im Eindimensionalen und im Zweidimensionalen. Wenn ich mir das jetzt als Beispiel mal noch anschaue, also ich sage das jetzt mal nur ganz kurz, wie das ausschauen könnte für ein Polynom. Nehme einfach die Ableitung davon, schreibe das in eine Matrix rein, die Werte, und es gibt fertige Bibliotheken, die mir das lösen und mir meine Koeffizienten für das Polynom, für meine Polynomfunktionen liefern. Und damit habe ich dann so ein Höhenprofil. Schaut dann so aus. Ich habe hier die blaue Linie, das ist meine rekonstruierte Höhe entlang dieser Autobahn, und das rote sind die SRTM-Daten, wo ich einfach mal die Punkte eingezeichnet habe als Vergleich. Auch wenn ich im SRTM Ausreißer drin habe, die Barometerwerte sind dann trotzdem relativ glatt und laufen da entlang. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hier sieht. Ich habe da noch die grüne Linie eingezeichnet. Das wäre jetzt mal noch eine Spline-Approximation durch die SRTM-Daten im Vergleich zu den Barometerdaten. Zu den Problemen und Lösungen. Die GPS habe ich erstmal eine Ungenauigkeit noch drin, die ich aber im Endeffekt durch Ermittlung rausbekomme. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich im Endeffekt ein Profil habe. Ich bin mit dem Auto gefahren und projiziere damit die GPS-Punkte auf die Straße, weil ich weiß, er ist auf der Straße und jetzt in der Pampa rumgefahren. Bei der Barometergenauigkeit ist es im Endeffekt das Gleiche. Ich mittel das Ganze oder kaufe mir gute Hardware, aber mit Mittelung kriege ich das im Endeffekt raus. Wenn ich zur Strecke ein paar Mal gefahren bin, ist die Mittelung sehr, sehr gut. Und weiteres Problem ist noch die Qualitätsbeurteilung. Ich kann absolut in Absolutwerten nicht wirklich sagen, wie gut das mein Verfahren funktioniert. Ich kann aus meiner Erfahrung als Signalverarbeiter sagen, alle Tests, die ich gemacht habe, schauen sehr gut aus, das ist sehr genau. Aber ich kann trotzdem nicht sagen, ich habe 5 cm Auflösung oder sowas. Diese metrische Genauigkeit kann ich leider nicht angeben. Ich habe mir dafür von der Stadt Passau Ground-Truth-Daten geholt, die ich aber noch nicht ausgewertet habe, die ich netterweise für die Untersuchung zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ansonsten hoffe ich noch auf Hilfe von anderen, also zum Beispiel, dass mir der Christoph da, der da sehr viel Erfahrung hat, mal bei Gelegenheit ein bisschen hilft. Ich habe hier noch ein Bild, wo ich mit Rot die Änderungen der Barometerwerte aufgezeigt habe. Man sieht, dass die relativ stark um die Ableitung des Höhenverlaufes streuen. Das ist, erstens mal soll das verdeutlichen, dass der Mittelwert davon genau das ist, was ich haben will. Und zweitens mal soll das noch verdeutlichen, dass meine App noch einen erheblichen Fehler hat. Ich nehme den Barometerwert nur an den Stellen auf, wo ich ein GPS-Signal bekomme. Ich habe aber das Barometersignal, das liefert mir 50 Hertz oder sowas. Ich könnte wesentlich mehr Barometerwerte eigentlich sammeln und die schon vorher mitteln. Das habe ich leider verpasst. Deshalb sind meine momentan gelockten Daten dahingehend etwas problematisch, müsste ich also nochmal verbessern. Daher nochmal eine To-Do-Liste, was ich noch machen muss. Datenakquisition, die Android-App dahingehend verbessern und einen Datenserver irgendwas aufzusetzen, wo man diese Daten sammeln kann. Eben auch dahingehend einen besseren numerischen Gradienten bestimmen aus diesen Luftdruckdaten und das Ganze noch auf L1-Norm umstellen. Momentan wird diese Fehlerfunktion quadriert. Das ist sehr effizient zum Berechnen. Das Quadrat will ich eigentlich weghaben, weil die Fehler nicht normal verteilt sind. Und Ja, das ist ein bisschen langsamer zum Berechnen, aber das müsste ich mal noch ausprobieren. Eine 2D-Implementierung ist das, was als nächstes kommt, und vor allem Interessenten finden. Ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich das auf Passau beschränke, damit ich da für mich, für OSM to World, ein genaueres Modell habe, oder ob überhaupt jemand anderes interessiert wäre, mit Daten zu sammeln und an so einer Auswertung ja, dann Interesse hätte. Gut, Dankeschön.
Jo, vielen Dank, Peter, für den Vortrag. Haben wir Fragen dazu? Keine Fragen. Mir kam vorhin, als du erzählt hast von deinen Erfahrungen mit der Post, den negativen Erfahrungen, die Idee, dass du deine Aufnahme natürlich damit machen könntest, dass du Telefon mit der Post verschickst. Hast du daran mal gedacht?
Ja, das Problem ist, dass ich dann kein GPS-Signal dazu habe. Ich brauche neben den Barometerwerten auch die Position, wo ich sie gemessen habe.
Ja, aber das Telefon hat auch ein GPS, oder?
Ja, wie würde ich das GPS-Signal im Paket bekommen? Oder ich verstehe jetzt nicht ganz.
Das Paket ist ja nicht geschirmt.
Ach so, meinst.
Ja, aber die wären noch mit dem Fahrrad ausgefahren. War nur okay. So eine Idee.
Ja.
Andere Fragen? Ja, da hinten.
Wenn du Mithelfer oder Mitsammler suchst, hast du dann geplant, irgendwo einen Server aufzusetzen, wo das dann im großen Stil aufgetragen wird, eingetragen?
Ich bin mir noch unsicher, ob ich mir die Arbeit mache oder nicht. Die Android-App würde ich natürlich zur Verfügung stellen zum Sammeln und das erstmal einfach nur per Mail-Austausch machen. Die Dateien sind ja nicht sonderlich groß, die Log-Dateien. Also da kann man auch wochenlang sammeln und hat dann 1-2 Megabyte zusammen. Das ist also kein größeres Problem. Wenn es mehr Interessenten gäbe, die da an jeweils lokalen Höhenmodellen interessiert wären, dann würde ich sowas wahrscheinlich mal andenken.
Wäre natürlich auch schön, die Früchte des eigenen Sammelns irgendwie visuell dann sehen zu können. Das motiviert.
Ja. Weitere Fragen?
Ja, kurz dazu. Ich habe mich zum ähnlichen Thema beschäftigt. Ich komme da gleich auf dich zu. Was die kartografische Darstellung angeht, das Blöde im Ganzen ist, man hat immer nur eine linienförmige 3D-Information, müsste eigentlich das ganze quadratisch oder kreuz und quer ablaufen, um einigermaßen vernünftiges flächendeckendes 3D-Modell erzeugen zu können. Ansonsten würde man zwischendurch wieder nur alles interpolieren und drumherum extrapolieren. Deswegen ist es relativ schwierig, das kartografisch zu darzustellen. Man hat eine Information, wo man gerade stand, dass welche Höheninformation da gerade ist, und kann dann halt mit dem Dachband Informationen aufbauen. Aber deswegen, also die kartografische Darstellung, dafür braucht man natürlich viel, viel mehr Daten, die dann auch flächendeckend sind. Also das ist dann nur ein bisschen mehr Arbeit und Interessenten, da was hatte ich gerne gewollt auch.
Naja, also man muss dazu sagen, theoretisch, wenn ich jetzt mal annehme, dass mein Funktionenraum, den ich verwende zur Darstellung des Höhenmodells, dann habe ich genug Informationen, wenn ich 5-mal parallel Strecke ablaufen und 1-mal nur Querlauf. Also ich muss eigentlich nicht jede Stelle abgelaufen sein, um das vollständig zu rekonstruieren zu können. Ich habe natürlich das Problem von so Unstetigkeitsstellen. Hier ist mal eine Mauer und da geht 5 Meter hoch oder so. Das ist erstmal nicht ganz einfach darzustellen, das ist klar. Aber die meisten Sachen, die jetzt glatt verlaufen, würde ich damit eigentlich schon hinbekommen.
Weitere Fragen? Ich hätte anknüpfend daran noch eine kurze Zusatzfrage. Das, was du an Fehlern gezeigt hast, ist das größtenteils räumlich unkorreliert oder also Rauschen, weißes Rauschen, oder hast du da eine erhebliche räumliche Korrelation, dass du sagst, wenn du nah dran bist zu einem Referenzpunkt, bist du sehr genau?
Also im Endeffekt habe ich versucht, die Referenzpunkte, also die SRTM-Punkte, gar nicht herzunehmen. Das ist eigentlich so, im Endeffekt habe ich 2 Stück genommen, damit ich das überhaupt gar nicht habe. Und es funktioniert auch soweit. Das Problem ist, in den Lösungen, die ich jetzt dargestellt habe, also in diesen Grafiken hier, habe ich noch die L2-Norm zum Optimieren benutzt und das war ein Fehler. Bei der Mittelung ist das dann rausgekommen, dann habe ich aber zu wenig Daten zum Interpolieren gehabt. Also ich müsste die Android-App eben nochmal dahingehend verbessern, dass ich nicht mehr die L2-Norm verwende und den Gradienten besser bestimme.
Okay, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann schließen wir und gehen in die Pause.